So, vor genau einem Jahr war ich oben in Flensburg, in der Eiche Flensburg, am Karfreitag so ein Ostergarten. Das hat mich echt unheimlich stark geprägt, diese Geschichte. Und ich möchte uns einfach mal helfen, vielleicht ein bisschen an diese Geschichte teilzuhaben, wie einer sogenannte Ostergarten mit aufgebaut ist. Denn es ist im Grunde nur die letzte Woche von Jesus sein Leben. Fängt alles damit an, dass Jesus denn dort am Palmsonntag nach Jerusalem reinreitet. Auf einen Esel. Nun, wenn ich auf einen König empfangen hingehen würde, würde ich eine große Limousine erwarten. Vielleicht sogar eine Hubschrauber, wie Könige und Regierungschefs das so machen. Jesus wählte eine ganz andere Möglichkeit. Kein hohes Pferd, sondern ein kleines Eselein. Und da gab es damals keinen roten Teppich, sondern die haben Palmzweigen genommen und gewedelt. Hosianne, Hosianne in der Höhe. Die haben ihr Obergewand ausgezogen, auf den Boden hingelegt und Jesus darüber geritten. In diese Stadt Jerusalem hinein, wo er wusste, dass er sterben müsste. Alles führte dahin. Das ganze Volk rief, unser König, unser König. Gepriesen sei der, der kommt in den Namen des Herrn. Jesus wirkte und predigte immer wieder dort im Tempel und die Pharisäer und Sadduzäer haben nur ein Ziel gehabt, diesen Mann umzubringen. Denn die waren sauer auf Jesus. Erstens, weil sie immer wieder mit Jesus den Kürzeren gezogen hat, in jeder theologischen Diskussion, aber auch, weil sie seine Fanclub, dass die Menschen, die um ihn herum waren, waren plötzlich größer. Die verlor diese Pharisäer und Sadduzäer an Macht. Und die Leute geben gerne ihre Macht ab. Und deshalb haben sie einen wunderbaren Plan ausgetüftelt. Die wollten so eng wie möglich an Jesus drankommen, um ihn gefangen zu nehmen, da wo das Volk nicht dabei war. Weder im Tempel, noch auf der Straße, noch im Markt, sondern sie haben einen seinen engsten Vertrauten dort gekauft. Der Kassenwart, der Judas, hat ihm Geld gegeben, um Jesus zu verraten, genau zum richtigen Zeitpunkt, wo Jesus ganz allein war. Normalerweise haben die Juden dort natürlich am Freitag, wo Schabbat beginnt, ihren Passafeier gehabt. Jesus wusste allerdings, dass er am Freitag sterben müsste, bevor Passa normalerweise passieren sollte. Deshalb sandte er seine Jünger in der Stadt und sagte, folgt dem Mann, der einen Krug Wasser trägt, und frag ihm, hey, wo ist das Zimmer, was vorbereitet ist für mein Herr? Nun, wir würden sagen, Mensch, ein Mann, da gibt viele Männer. Aber damals hat kein Mann einen Krug Wasser getragen. Auch in Afrika bis heute nicht, wirst du keinen Mann finden, der einen Krug Wasser trägt. Das ist Frauenarbeit. Das wird einfach nicht gemacht. Also war dieser Mann sofort ausfindig zu machen. Die Junge ging hin und fand diesen Mann, der diesen Krug Wasser getragen hat, und fragte ihn, Mensch, wo ist dieses Zimmer? Und er sagt, hier, alles vorbereitet. Stell mal vor, Gott sagt zu dir, erstmal tu Frauenarbeit, naja, konnte ich mal fast machen, aber bereite ein Zimmer vor, wo gut 13 Leute zusammen sein sollten, die du nicht kennst. Das hat er getan. Hat alles vorbereitet. Alles bereitgestellt, damit Jesus mit seinen Jüngern zusammen dieses Passamal feiern könnte, einen Tag zuvor. Ich habe es versucht, immer wieder zu erzählen. Stell mal vor, jemand sagt zu dir, bereitet alles am 22. Dezember vor, damit man Heiligabend feiern kann. Hä? 22.? Ja, genau, ein bisschen davor. Das macht keinen Sinn. Genauso wenig Sinn macht er, alles vorbereitet zu haben, einen Tag zuvor. Jesus kommt dorthin mit seinen Jüngern in diesem Raum und feiert mit seinen Jüngern Passa. Und Passa bestand aus mehreren verschiedenen Gängen, die man hatte. Da waren bittere Kräuter, die daran erinnerte an diese bittere Zeit von den Sklaven Israel dort in Ägypten. Da war ein Krug Wasser mit Salz drin, der die Tränen der Juden damals symbolisierte. Da waren auch ein lehmartiges Zeug vom Pflaumenmus mit auch den Apfelmus zusammengemixt, der an dieses Ziegeln, die die Juden da breiteten dort in Ägypten. Aber da war auch mehrere Kelche und auch Brot. Und was ich tun möchte, ist, ich möchte mit uns, statt normal Abendmahl zu feiern, mit uns ein kleines bisschen hineinnehmen in diese Geschichte und mit uns auch hier ein bisschen das so machen, wie Jesus das gemacht hat. Ich lese einfach mal aus Lukas, wie das denn so war. Lukas 22. Da steht es bei mir, denn ab Vers 14, als die Stunde für das Passamahl da war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in der neuen Welt Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Becher und trinkt alle daraus. Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis die neue Welt Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert diesen Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr diesen Brot esst. Heute werden wir einfach sitzen bleiben und dabei auch dieses Mahl zu uns nehmen. Gedächtnismahl, ein Feier, ein Mahl, wo wir daran denken dürfen, was Jesus für uns getan hat. Ein Mahl, wo wir erleben können, dass Jesus Christus zu uns gesagt hat, mein Kind, dich liebe ich. Jesus nahm dieses Brot, dankte Gott dafür und teilte es aus. Und Jesus, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass du für uns alles gegeben hast. Dein Leib, dein ganzes Leben hin war darauf gerichtet, dieses Opfertod. Danke, Herr. Danke, dass du auferstanden bist und dass wir es mit auch feiern dürfen. Christi Leib für uns gebrochen. Schenk es einfach weiter, man spürt, dass es mehrere Kelche da gab, denn zuerst steht es da, Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Becher und trinkt alle daraus, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis die neue Welt Gottes gekommen ist. Danach nahm er das Brot und dann steht es dann, nach dem Essen nahm Jesus den Becher mit Wein, reichte es ihnen, den Jüngern, und sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Aber mal eins muss ich euch sagen. Bei uns an diesem Tisch ist der Mann, der mich verraten wird. Es ist der Wille Gottes, dass der Menschensohn sterben muss, aber wehe sein Verräter. Bestürzt fragten eine der anderen, wer von uns könnte so etwas tun? auch diesen Kelch werden wir durch den Rhein gehen lassen, Kelche, auch ich werde mit einer kleinen Kelche vorbeigehen, wer was möchte, meldet sich. Und Jesus, du hast diesen Kelch deinen Jüngern gegeben. Du hast gesagt, dies ist mein Blut. Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Und danke, Herr, dass diese Sünd, dass diese Trennung zwischen uns und Gott durch dein Blut gelöst wurde. Du hast uns erlöst. Du hast uns frei gekauft, den Preis bezahlt und nun dürfen wir mit dem Vater Gemeinschaft haben. Danke, dass wir es feiern dürfen, Herr. Genau wie du auch mit deinen Jüngern gefeiert hast, dürfen wir einfach sagen, danke, Herr. Danke, dass du am Kreuz für uns gegangen bist. Danke, dass du für uns gestorben bist, stellvertretend als unser Passahlamm. Und danke, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und danke, dass wir auch leben werden. Christi Blut für uns vergossen. Für uns als Christen ist Abendmahl immer wieder so ein Höhepunkt. Und es darf so sein. Allerdings bei Jesus in seiner letzten Woche war es ein Doppelpunkt. Denn da sagte er, ich will nicht nur mit euch Gemeinschaft haben, ich möchte noch einen letzten Moment mit Gott, mein Vater, privat in Gespräch kommen. Komm, lass uns rausgehen. Die haben ein Lied gesungen und sind zum Berg, zum Garten von Gethsemane hingegangen und die haben gebetet. Das ist jetzt nachts, nach Mitternacht. Das ist dunkel, da ist ein bisschen kalt, da war man müde, Bauch war voll. Und was passierte? Man schläft natürlich ein. Und die Jünger sind eingeschlafen. Auch die besten, seine besten Kumpeln, die er extra mitgenommen hat, ein Stück weiter und sagte, wachet und betet, sind eingeschlafen. Jesus aber wusste, was auf ihn zukam. Er wusste, der ganze Zuspitzung seines Lebens, die Zuspitzung unserer gesamten Geschichte, in dem Moment würde jetzt sich abspielen. Und er hat gebetet. Wie Blut, wie Schweißperlen rannte sein Gesicht runter. Das war der intensivste Zeit seines Lebens. Denn da war die Möglichkeit gewesen zu sagen, nein. Er hätte sagen können, Gott, ich will nicht. Ich will meinen Weg gehen. Ich will nicht dieses Leid, ich will nicht diesen Schmerz, ich will nicht diese ganze auf mich nehmen. Aber stattdessen sagte er, Herr, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deins. Er hat wirklich gesagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern Herr, deins. ging dreimal hin zu seinen Jüngern und sagte, könnt ihr nicht mit mir wachen und beten? Am Ende sagte er, könnt ihr nicht eine Stunde hier wachen und beten mit mir? Steh auf, die Zeit ist gekommen. Denn er sah schon die Soldaten. Er hörte, wie sie marschierten, diese Tempeldiener, diesen Tempelsoldaten, Judas vorweg. Und was tut dieser Verräter? Gibt Jesus einen Kuss, damit es genau sicher ist, wer dieses Mann, der verraten werden sollte. Ist das nötig? Petrus zieht sein Schwert und sagt, Herr, für dich werde ich alles tun. Und haut das Ohr von meinem Tempeldiener so ab. Jesus sagt, nein, so läuft das hier nicht ab. Heilte das Ohr. Zuvor hatte Jesus schon gesagt am Tisch beim Abendmahl, beim Passafest, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, noch in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht. Dreimal wirst du es tun. Ich nicht. Ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben. Und was passiert? Jesus wird verhaftet und Petrus verschwindet. Petrus wird hingebracht zum Haus von Kaiphas, der hohe Priester. Dort wird er verhört und auch für schuldig befunden. Allerdings, die Juden hatten keine Macht gehabt, ein Todesurteil zu vollziehen. Deshalb brauchten sie denn von Pontius Pilatus, der Gouverneur, der römische Bezirksoffizier, denn dort diese Erlaubnis, das zu tun. Und in diesem Hof von den hohen Priester war draußen Petrus. Und er wärmte sich an diesem Feuer. Er war weit genug weg, dass sie ihn nicht in Verbindung bringen sollte mit Jesus, aber doch genug dicht dran zu sehen, was passierte. Er wärmte sich an diesem Feuer und da kommt jemand hin und sagt, du, dich kenne ich, du gehörst zu diesem Jesus. Ach, ich nicht. Ein zweites Mal kommt jemand hin und sagt, doch, doch, ich kenne dich, du gehörst zu diesem Jesus. Nein. Ein drittes Mal, so ein kleines Mädchen kommt auf ihn zu. Ach doch, du bist es. Dein Dialekt, genau wie mein amerikanischer Dialekt mich verrät, genau auch dieser nordisraelische Dialekt von Petrus hat ihn verraten. Und er fluchte und sagt, nein, nein, ich nicht. Und in diesem Moment krähte dieser Hahn. In einem von den Evangelien steht sogar, Jesus schaut auf ihn zu in diesem Moment. Und da fing an, Petrus bitterlich zu weinen. Denn er hat dreimal hintereinander tatsächlich sein Herr, sein Freund, der Mann, mit dem er 3 Jahre verbracht hatte, verleugnet und verraten. Er ging weg. Sein ganzes Leben zerbrochen. Jesus wird von den jüdischen Regierungsmenschen zu den römischen Regierungsmenschen hingebracht. Hin und her, Kaiphas, Pontius Pilatus, und dann er endlich zu Pontius Pilatus. Und die Juden haben ein ganz großes Problem. Der höchste Fest des Jahres stand bevor und sie konnte sich nicht ein römisches Haus betreten. Deshalb musste Pontius Pilatus rauskommen zu denen auf diesen Vorhof. Und dort hat er dann Gericht gesprochen. Zuerst schaut er Jesus an und sagte, nö, der ist nicht schuldig. Ja, der hat gesagt, der ist Sohn Gottes. Ja, in Rom haben wir viele Götter. Das ist hier kein Problem. Die Juden sagten, ja, aber nach unserem Gesetz ist das ein Grund zum Todesstrafe. Na, nach unserem nicht. Die Juden haben ein bisschen nochmal miteinander besprochen und sagten, ach, wir haben's. Er nennt sich König, König der Juden. Und Pontius Pilatus fängt auch einen Dialog an mit Jesus und am Ende sagt Jesus tatsächlich, das bin ich. Und Pontius Pilatus geht wieder zu den Juden hin und sagt, ich finde keine Schuld in ihm. Lass ihn einmal auspeitschen und wir haben alle unsere Ruhe. Lass uns unser Fest endlich hier feiern. Nein! Die Juden haben dann angefangen, Pontius Pilatus unter Druck zu setzen. Wenn du Jesus nicht tötest, werden wir in Rom erzählen, dass du zulässt, dass es einen zweiten König gibt. Dann kriegst du Ärger. Und Pontius Pilatus überlegte, wie kann er diesen Schachzug der Juden gegensetzen und sagte, ich hab's. Einmal im Jahr lasse ich einen Gefangenen frei. Ich hole den schlimmsten Gefangenen, den ich finden kann. Ein Terrorist, ein Mörder, jemand, der Unruhe ins Volk bringt, Barabbas. Hier, entweder werde ich diesen Terrorist hier freisetzen oder ich werde euer Jesus, der König der Juden, freilassen. Wen soll ich hier freilassen? Mittlerweile war es denn, das ganze Volk war versammelt, nicht nur die hohen Priester, denn es war langsam Tag. Und das ganze Volk, die Menschen, die eine Woche zuvor geschrien haben, König Jesus, Hosianne in der Höhe, fing an zu schreien, kreuzige ihn. Soll ich diese Terrorist freilassen? Ja! Und was soll mit Jesus? Ans Kreuz mit ihm. Dieses Stimmungsbild des Volkes kippte total um. Pontius Pilatus nimmt einen Schüssel Wasser, wäscht seine Hände und sagt, ich bin unschuldig. Ich habe alles getan, was ich könnte, um diesen Mensch freizusetzen. Aber ihr wollt ihn am Kreuz haben? Bitteschön. Er beurteilt oder verurteilt Jesus zu Tod am Kreuz. Er musste sein eigenes Balken durch die Straße in Jerusalem durchschleppen. Die Leute haben ihm angespuckt und Dinge geschmissen. Er brach sogar dabei zusammen, sagte auch ein Evangelium. Wurde ausgepeitscht, kriegt eine Dornenkrone. Die haben ihm die Augen gebunden, haben ihn gehauen und sagte, wer hat dich denn gehauen, du Sohn Gottes? Sag uns das, wenn du der Prophet bist. Die kommen dort am Golgatha an, diese Schädelstätte knapp außerhalb der Stadt. Dort, wie bei uns, die Friedhöfe außerhalb waren, waren auch diese Hinrichtungsort außerhalb der Stadtmauern. Und dort wurde Jesus aufgehängt. Und da fing etwas an. Da fing dieses Wetter an, sich verrückt zu spielen. Es wurde dunkel. Jesus fing an, nur ein paar wenige Worte zu sagen. Die Hauptmänner haben dann gewürfelt um sein Kleid, denn ein Stück war. Die haben ihm Essig gegeben, zu trinken. Jesus lehnte ab. Jesus hat sogar am Kreuz noch in Ordnung gebracht die Beziehung mit seiner Mutter. Er sagt zu Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Und Maria, das ist jetzt dein Sohn. Denn als ältester Sohn war er verantwortlich für seine Mutter. Josef war nicht mehr da. Er sagt, das brachte er in Ordnung. Und dort, als es total finster war, sagte er, es ist vollbracht. Und er starb. Vollbracht bedeutet denn auf Aramäisch, auf Hebräisch damals, vollkommen bezahlt. Ein Begriff damals, den man in der Geschäftswelt benutzt hatte. Bezahlt. Was wurde bezahlt? Unsere Schuld. Alles, was uns zwischen uns und Gott das getrennt hat, hat Jesus Christus getilgt. Er wurde vom Kreuz abgenommen. Nikodemus, dieser Mann, der Jesus in der Nacht aufgesucht hatte, ein anderer Mensch, haben dann da die Erlaubnis gebeten, Leichnam von Jesus einzuwickeln. Und er wurde in Grab gelegt, knapp bevor die Sonne unterging an diesem Freitag. Denn dort am Freitag fing Schabbat an. Sabbat, der höchste Feiertag der Woche, auch das ganze Jahr. Denn da fing Passa an. Und alle Juden dürften nicht arbeiten, den ganzen Samstag über, einen Sonntagmorgen. Sonntagmorgen geht Maria dahin zum Grab. Die zwei Frauen zusammen, Frauen sind immer so treu, die wollten Jesus da vorbereiten für diese Zeit im Grab. Die ganze Zeit überlegten sie einen großen Stein vor diesem Grab. Wie werden wir es wegrollen können? Wir schaffen es nicht. Und dann gehen sie hin und dieser Stein wurde schon weggerollt. Und die wichtigste Information kommt jetzt. Da saß ein Engel an diesem Grab. Warum sucht ihr den Toten bei den Lebenden? Jesus Christus, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus Christus ist auferstanden. Maria hat es kaum begriffen. Läuft denn zurück zu Petrus, zu den anderen Jüngern. Da steht im Johannes-Evangelium, der Jünger, den Jesus liebte, rannte vorweg, denn er war jünger als der Petrus, kam zum Grab hin, wollte nicht reingehen. Petrus in seiner übereifrigen Art geht sogar rein, sieht schön zusammengefaltet, diese Grabtücher, und glaubt. Er glaubt, Jesus Christus ist auferstanden. Geht zurück und erzählt allen, Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Und diese Botschaft, diese Freude breitet sich langsam aber sicher aus. Einige Ausnahmen haben wir gehört von Thomas. Nein, ich werde nicht glauben, bis ich endlich selbst diese Löcher in seine Hände sehe, diese Wunde in seine Seite. Und dann erscheint Jesus seinen Jüngern. Und was sagt er? Immer, immer wieder sagt er nur eine Sache am Anfang. Friede sei mit euch. Shalom. Friede sei mit euch. Und das ist diese zentrale Botschaft, was Jesus gesagt hat. Das Reich Gottes ist euch nahe gekommen. Und was bedeutet das? Das Reich Gottes kommt zu uns, dass wir Frieden mit Gott haben. Wir dürfen, Leute, jetzt mit Gott Frieden haben. Da ist keine Feindschaft mehr zwischen uns. Weil Jesus Christus starb am Kreuz. Und er blieb nicht im Kreuz, sondern er ist auferstanden. Und weil er lebt, dürfen wir auch leben. Wir dürfen auch mit ihm leben in der Ewigkeit. Genau wie bei Jesus sein Tod ein Doppelpunkt war, was es weiter danach geht, ist es auch für uns so. Auch mit unserem Tod ist es nicht aus. Es geht weiter. Und da werden wir eines Tages wirklich dieses Hochzeitsmahl des Lammes mit Jesus zusammen feiern. Da wird Jesus wieder einen Kelch haben und wird mit uns trinken. Da werden wir wirklich zusammen essen und es wird wunderschön sein. Und diese Hoffnung ist das, was uns als Christen immer wieder auch Mut gibt für diesen Leben, was wir haben. Denn wir wissen, dass Gottes Frieden unser Herz durchdringt und auch die Botschaft ist für diese verlorene Welt. Und deshalb ist es so schön, dass wir hier Ostern zusammen feiern können. Jesus lebt, wir dürfen auch leben und wir dürfen diese Botschaft in diese Welt immer wieder hineinbringen, denn das ist die Hoffnung der Welt. Amen.